Und damit herzlich willkommen zur 44. Folge von Based und wie immer auch moin an Dominik.
Hi Benny.
Unser heutiger Gast ist seit 2012 bei der Jüdischen Allgemeinen Zeitung aktiv und ist seit September 2023, also nur wenige Wochen vor dem 7. Oktober, zum Chefredakteur der Zeitung geworden und im selben Jahr sogar zum Chefredakteur des Jahres gekürt worden. Und in diesem Jahr ist sein Buch Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch erschienen. Hallo Philipp Peimann-Engel.
Hallo, grüße Sie, guten Tag.
Generell erstmal die Frage, wie haben Sie als Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen die Monate nach dem 7. Oktober wahrgenommen? Gab es da auch tatsächlich Agitationen und Aktionen gegen Ihre Redaktion?
Ja, die gab es, aber erstmal zu der initialen Frage. Also ja, ich habe die Monate, und das ist auch immer noch ein Prozess, der andauert, als extrem fordernd wahrgenommen. Und das ist auch wirklich noch nach wie vor so. Also ich meine, der Iran hat Israel angegriffen. Es sind immer noch über 100 israelische Geiseln in den Terrortunneln von Gaza. Und ja, normalerweise würde es eigentlich reichen, Chefredakteur einer Zeitung zu werden. Genau 2 Wochen oder 2,5 Wochen danach hat sich der 7. Oktober ereignet. Seitdem sind wir als Redaktion im Ausnahmezustand. Ich auch persönlich als Mensch, denn wenn ich, also die Arbeitsbelastung als ja, Chefredakteur ist immer sehr, sehr groß. Das ist natürlich auch normal. Das wäre schräg, wenn man sich darüber beschweren würde. Ja, aber das sind schon sehr, sehr schwere Themen. Und Sie haben auch gefragt nach den Anfeindungen in der Tat. Also so dieses antisemitische Grundrauschen, das ist auch vor dem 7. Oktober relativ hoch gewesen. Und da waren wir natürlich als Zeitung auch ja im Visier. Aber der 7. Oktober hat auch in der Hinsicht nochmal alles geändert. Und ja, wir mussten unsere Sicherheit verstärken, haben die verdoppelt. Und ja, die Zuschriften im Social Media, also die sind schon wirklich ja, sehr beängstigend, das muss ich so klar sagen. Und ich weiß genau, wenn ich in einer Talkshow auftrete, was dann danach nach der Ausstrahlung bei Social Media und per Mail reinkommt. Ja, da braucht man ein sehr, sehr dickes Fell.
Sie haben eben schon gesagt, das betrifft Sie nicht nur als Chefredakteur, sondern auch als Mensch. Und somit betrifft es natürlich ja auch alle Jüdinnen und Juden in Deutschland. Sie sprechen als Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen wahrscheinlich ziemlich viel mit der jüdischen Gemeinde Deutschlands. Wie sind da die Rückmeldungen? Wie nehmen die Menschen die letzten Wochen, die letzten Monate wahr?
Ja, schon analog zu meiner Wahrnehmung und zu der Wahrnehmung meiner Kollegen. Auf der einen Seite ja, hat der 7. Oktober wirklich auch bei uns Juden in der Diaspora ja, eine Art Schock und Trauma ausgelöst. Und das dauert auch noch wirklich an. Also wir haben zum Beispiel gestern berichten müssen über ja, die israelische Geiselherrsch, der noch immer festgehalten wird und da im Kibbutz Be'eri war es, glaube ich, seinen Arm verloren hat und dann von der Terrororganisation eben verschleppt wurde. Und da ist gestern Abend oder gestern Nacht ein Video von ihm aufgetaucht. Ja, und das hinterlässt Spuren. Also, dass wir so im Visier stehen von Antisemiten, auch von Terroristen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns wirklich nicht terrorisieren lassen und unterkriegen lassen. Und das ist meine Privatmeinung, auch meine Meinung als Journalist. Aber die steht auch zu großen Teilen pars pro toto für das Gefühl in der jüdischen Gemeinschaft von Deutschland. Ja, und das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite herrscht immer noch wirklich so dieses Trauma, dieser Schock vor. Und auf der anderen Seite sind wir auch total kämpferisch und sagen, das ist unser Land. Wir wollen uns auch nicht von den Antisemiten hier in Deutschland unterkriegen lassen.
Wahrscheinlich haben Sie das jetzt schon gegen Ende angesprochen, so leicht. Aber die Jüdische Allgemeine, und das haben Sie auch schon mal in einem Interview gesagt, soll ja auch dafür stehen, vor allem das Positive und das jüdische Leben ja herauszuheben. Wie schwer fällt Ihnen das gerade vielleicht auch? Oder ist es tatsächlich dieses Kämpferische, was gerade überwiegt und dadurch vielleicht auch sogar eher motiviert?
Ja, das fällt schon immer schwer. Das ist jetzt gar nicht vielleicht auch nicht nur gar nicht ein jüdisch-spezifisches Thema. Ich meine, wir als Medienmacher und Journalisten wissen ja, nur schlechte Nachrichten sind Nachrichten überhaupt. Aber natürlich versuchen wir auch, ja, insbesondere vor dem 7. Oktober, da die Themen auch gut zu mischen. Und wir wollen uns auch nicht die Themen von ja, Antisemiten diktieren lassen. Natürlich berichten wir über antisemitische Vorfälle. Natürlich berichten wir auch über den Nahostkonflikt. Das ist unsere ureigenste Aufgabe als Journalisten. Und ja, dazu kommt aber eben dann auch die Komponente, das gesamte jüdische Leben in Deutschland, aber auch weltweit, zumindest im Ansatz zu versuchen abzubilden. Und das versuchen wir auch. Also es gibt auch in Zeiten des Krieges und auch in Zeiten dieser antisemitischen Anfeindungen in Deutschland zum Beispiel die Eurovision, den größten jüdischen Gesangs- und Musikwettbewerb für junge Leute in ganz Europa. Der hat dieses Jahr stattgefunden in Hannover. Und da berichten wir immer groß drüber, aber vielleicht in diesem Jahr dann noch mal ein bisschen größer und prominenter als sonst, weil wir auch wirklich das gesamte jüdische Leben abbilden wollen. Auf der einen Seite natürlich die Auswirkungen des 7. Oktobers, auf der anderen Seite geht natürlich auch das jüdische Leben weiter, auch in seinen positiven, schönen und ja, sehr angenehmen Facetten.
Und trotzdem müssen wir natürlich heute über das Thema Antisemitismus auch mit Ihnen sprechen. Und der kam ja nach dem 7. Oktober bis heute aus allen verschiedenen Richtungen eigentlich. Von rechts, von links, von muslimischer Seite. Und in Ihrem Buch schlüsseln Sie das eigentlich ganz klug auf, dass das Problem im Vorhinein schon da war, nur da eben so richtig explodiert ist und nach außen gekommen ist, noch viel intensiver als vorher. Und insbesondere ja die akademische Linke und Muslime waren nach dem 7. Oktober besonders laut und radikal gegenüber Juden. Und immer wieder hört man, gerade unter akademischen Linken eigentlich, dass Antizionismus ja kein Antisemitismus sei. Vielleicht können wir das jetzt mal klären, weil so legitimieren sie ja auch in gewisser Weise ihre Ansichten. Wieso ist das falsch? Und vielleicht, genau, also vielleicht müssen wir das ja an dieser Stelle noch mal ein bisschen aufschlüsseln.
Ja, absolut. Das ist immer so ein Argument, das vorgebracht wird. Ich glaube, da braucht es aber gar nicht so eine große akademische Diskussion. Wir erleben nicht nur in diesen Tagen, aber insbesondere auch in diesen Tagen an den sogenannten Elite-Universitäten in Amerika, dass wirklich die Elite-Studenten par excellence auf die Straße gehen und nicht Kritik üben an Israel. Sollen sie Israel kritisieren? Wäre ja auch schräg, wenn jedes Land der Welt Fehler begehen würde, nur Israel nicht. Aber sie gehen auf die Straße und solidarisieren sich mit dem Terror der Hamas, rufen dezidiert judenfeindliche, ja, antisemitische Parolen. Und ja, da hört natürlich die Kritik an Israel meilenweit auf. Und da werden meilenweit rote Linien überschritten. Und ich werde jetzt gerade bei meiner Lesereise sehr, sehr häufig gefragt, woher kommt das denn? Und ich glaube, ja, da gibt es natürlich die ein oder andere Erklärung. Aber ich glaube, unterm Strich kann es keine Erklärung für Menschenhass und somit auch keine Erklärung für Judenhass geben. Und natürlich ist das, ja, der Antisemitismus bei der Linken nicht nur ein neues Phänomen. Also wir erinnern uns, es ist so ein bisschen auch alter Wein in neuen Schläuchen. Wir erinnern uns, ja, Israel hatte sich damals, da steigen wir jetzt ganz tief ein in die Geschichte, sich den USA angeschlossen und hatte sozusagen dem Ostblock der Sowjetunion eine Absage erteilt. Und ja, da wirkt, glaube ich, auch immer noch die Propaganda, ja, des Kremls und Russlands nach, bis heute auch in die neue Generation, plus dann natürlich auch die Propaganda der Hamas, die da sehr, sehr geschickt vorgeht. Ich meine, einer der klügsten Köpfe dieser Welt, Judith Butler, Philosophieprofessorin, übrigens nicht nur, ja, vom Verstand her gebildet, sondern eigentlich auch vom Herzen her gebildet, sagt, dass es sich bei denen, was die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober an schrecklichsten Taten begangen hat, dass das ein Akt des politischen Widerstands sei. Und da geht es natürlich nicht mehr um Kritik an Israel, sondern da wird Israel, ja, diffamiert, da wird Israel dämonisiert und mit doppelten Standards gearbeitet. Und da wird wirklich das Abschlachten von Menschen auch legitimiert. Und da hört natürlich die Kritik auf. Und unterm Strich bleibt das, ja, die große Frage, wie können gut gebildete Menschen so etwas von sich geben, aber das erleben wir gerade sehr, sehr stark in den USA, aber nicht nur dort, sondern im gesamten Westen und auch in Deutschland. Und noch die Bemerkung vielleicht, wenn ich mit jüdischen Studenten in Deutschland spreche, die berichten davon, dass sie Angst haben, sich als Jude zu outen an den Universitäten, weil da die Linke extrem militant vorgeht und auch teilweise handgreiflich wird.
Ja, das können wir uns gut vorstellen. Wir studieren ja in Göttingen und sehen hier des Öfteren eben, ja, dass ja pro-palästinensische und antisemitische Kräfte eben sehr stark sind, aber man hört von der anderen Seite hier eben exakt nichts. Und bevor wir aber noch weiter eingehen, auch auf, ich möchte Sie später noch fragen zur Erinnerungskultur und da auch den Zusammenhang von der DDR und der Sowjetunion, was dort mit der marxistischen Ideologie und Antisemitismus zusammenhängt. Aber zuvor vielleicht noch mal, weil ich das ganz interessant fand in Ihrem Buch, da haben Sie geschrieben über diesen Radiosender der Nationalsozialisten, der eben in die arabische Welt gesendet wurde. Und dort wurde eben der Koran später dann auch sehr klug, taktisch klug mit der antisemitischen Ideologie des Nationalsozialismus verknüpft. Und jetzt hatten wir kürzlich den Vorfall der Journalistin Helen Farren mit dem Boykottaufruf gegen Israel. Das erinnert ja sehr an den nationalsozialistischen Aufruf, kauft nicht bei Juden.
Absolut.
Und es ist hier nicht über Umwege so, dass der Nationalsozialismus damals insbesondere die arabische Welt sehr geprägt hat und dass die arabische Welt heute, wir sprechen gleich noch über ja, den Medienkrieg, der hier geführt wird, die postkoloniale Linke mitbringt. Also können wir hier eigentlich nicht nationalsozialistische Ideologie auf einmal an unseren Universitäten direkt beobachten? Lässt sich dieser Zusammenhang schließen?
Ja, die These würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also das wird bestätigt von Antisemitismus-Experten, von Antisemitismus-Beauftragten, von Zentralrat der Juden und von anderen sehr klugen Leuten. Und ja, also das, was BDS, also diese antisemitische, auch laut Deutschen Bundestag antisemitische Boykottbewegung, das, was sie dort tut, das ist Antisemitismus pur. Und das erinnert doch sehr, sehr stark eben an diese alte NS-Losung, kauft nicht bei Juden. Es wird dazu aufgerufen, ja, den Judenstaat, ja, den jüdischen Staat, der wirklich mittlerweile sozusagen der Jude unter den Staaten geworden ist, das muss man so klar sagen, allumfassend zu boykottieren. Und das gipfelt dann in solchen Aktionen, wo beispielsweise eine israelische Richterin, die übrigens auch dezidiert regierungskritisch ist und da wirklich auch gegen Premierminister Netanyahu sehr, sehr deutliche Worte findet, von der BDS-Bewegung niedergebrüllt wird an der Universität in Berlin, und da werden einzelne israelische Bürger ja in Geiselhaft sozusagen genommen für die israelische Regierung, und das ist Antisemitismus pur, und das sehen wir an deutschen Universitäten, aber eben nicht nur da. Sie haben den Fall der SWR-Journalistin genannt, das erleben wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelmäßig, aber natürlich nicht nur da. Es gibt auch andere Journalistenkollegen, auf die das zutrifft, die denken, es handelt sich um Israel-Kritik, aber dann eben ja Israel allumfassend boykottieren wollen. Und wie gesagt, das erinnert mit gutem Grund an diese alte Losung, kauft nicht bei Juden. Und da ist Antisemitismus ins Spiel. Und da wird mir häufig rückgemeldet, dann eben auch von betreffenden Journalistenkollegen, man dürfe doch nicht Israel kritisieren. Und Israel wird tagtäglich hundertfach, tausendfach kritisiert. Und da bleibt ein Antisemitismus Vorwurf natürlich aus, wenn das eine Kritik ist, die vernünftig artikuliert wird und eben nicht in antisemitischen Bereichen unterwegs ist. Aber das, was BDS da tut, das ist jenseits von Gut und Böse, und das wird auch mit gutem Grund sehr, sehr hart kritisiert.
Da ging ja jetzt auch kürzlich das Bild, ich glaube, war das von der Universität in Columbia, der jüdischen Studierenden tatsächlich der Zugang auch zur Uni versperrt wurde. Ja. Das ist ja auch nur ein Beispiel von vielen. Und was man daran sieht, die Studenten, die Studierenden, wie auch immer, die sich auf die Seite Israel, auf die Seite Palästinas stellen, an Unis Free Palestine from German Guild rufen und so weiter. Das sind die Leute, die auf Seiten der Leute stehen, die sich aktiv gegen Juden in ihren Heimatländern einsetzen. Ihre Mutter kommt ja, glaube ich, aus dem Iran, musste selbst flüchten als Jüdin, als persische Jüdin. Und da würde mich interessieren, wie passt das zusammen? Also wieso prangern die Linken auf der einen Seite diese vermeintliche Apartheid in Israel an, aber auf der anderen Seite prangern sie eben nicht diese Unterdrückung von Juden in zahlreichen islamischen Ländern an?
Ja, das passt natürlich gar nicht zusammen. Also da wird mit doppelten Standards gearbeitet. Und ich stelle mir immer angesichts dieser ganzen Bilder weltweit an den Universitäten die Frage, ist das sozusagen die Elite? Ist das auch wirklich der einzige Protest? Sind das die einzigen Fürsprecher für die Palästinenser? Es muss doch möglich sein, ja, Partei zu ergreifen für das Schicksal der Palästinenser im Gazastreifen, ohne antisemitisch zu sein, ohne israelfeindlich zu sein. Und wir bekommen die ganzen Berichte von jüdischen Studenten und Professoren aus Deutschland, Österreich, aus Frankreich, aus Belgien, aus den Vereinigten Staaten, dass sie Angst haben, ja, vor antijüdischen Übergriffen, vor antisemitischen Attacken an ihren Universitäten. Und wir alle sehen auch dieser Tage die Bilder und Videos. Sie haben mit gutem Grund Angst. Und ja, also wie Teile der Linken, die gar nicht so klein sind, sich da verhalten, dafür gibt es keine Erklärung. Das ist einfach Hass pur, aber nicht nur das, das ist Antisemitismus pur.
Kann Kann man das aber nicht vielleicht auch ein bisschen in Zusammenhang bringen mit der Critical Race Theory, dass man hier automatisch spricht von ja, den Muslimen als den Unterdrückten und dass dadurch das überhaupt nicht in dieses ja, postkoloniale Weltbild reinpasst, eventuell auch, dass Juden hier eventuell auch durch Muslime unterdrückt werden könnten?
Ja, genau, das ist ja der große, das ist auch Thema meines Buches, der große Blindfleck der politischen Linken, dass sie immer noch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, dass auch Teile der Gesellschaft, die unterdrückt werden, beispielsweise Muslime, jetzt in Deutschland türkisch, iranisch, arabischstämmige Muslime, diskriminiert werden können von der Mehrheitsbevölkerung, ihrerseits aber auch eine andere Minderheit, beispielsweise Juden, aber nicht nur Juden, unterdrücken können. Das ist wirklich die deshalb auch der Titel meines Buches Deutsche Lebenslügen, aber das trifft man nicht nur in Deutschland an, sondern eben auch in den USA. Das ist der große Blindfleck der Linken. Sie wollen es nicht sehen, dass eben auch Muslime, die teilweise ja Opfer von rassistischen Anfeindungen werden, auch selber andere Minderheiten verbal und körperlich attackieren können. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber also ich finde, wir als Gesellschaft, wir können da nicht weggucken, wir können da nicht drüber schweigen. Und da kommt dann häufig auch zu mir die Rückmeldung, das kannst du doch nicht so deutlich sagen, du betreibst das Geschäft sehr rechtsextrem. Aber nein, wir müssen darüber sprechen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn wir dieses Thema, wenn wir dieses Problem verschweigen und nicht thematisieren und auch nicht ja, nach Lösungen ringen, dann betreibt es erst recht das Geschäft der AfD oder der Rechtsextremisten, weil natürlich auch die Leute mitbekommen, dass da etwas im Argen liegt, und Schweigen ist nie eine Option. Man muss darüber offen und ehrlich diskutieren und dann eben gemeinsam nach Lösungen suchen.
Nun gab es ja trotz der Ausschreitungen am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober auf deutschen Straßen auch und in deutschen Universitäten oder auch in Universitäten in der gesamten westlichen Welt, gerade in Deutschland vielleicht auch aufgrund unserer Geschichte, zumindest auf der politischen Ebene, klares Bekenntnis zu Israel. Und in meinen Augen hat sich das aber in den letzten Monaten ja doch zumindest etwas relativiert. Und da kommen wir vielleicht auch jetzt so ein bisschen in diesen Medienkrieg rein, den Dominik schon angesprochen hat. Viele Experten, auch einen Ariel Sharus Shalikat zum Beispiel, behauptet, und das würde ich wahrscheinlich auch unterschreiben, dass die Hamas mittlerweile die öffentliche Debatte in gewisser Weise bestimmt, übernommen hat mit eigenen Narrativen. Das heißt, die Bilder, die umgehen, sind oft tote Menschen aus Gaza zum Beispiel, die dann natürlich auch Mitleid erzeugen und gerade eben die öffentliche Debatte immens prägen, oder?
Ja, also ich würd die These unterschreiben, dass die Hamas wirklich den Krieg der Bilder gewonnen hat. Und Israel befindet sich ja in einem asymmetrischen Krieg. Die Hamas verschanzt sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung. Eigentlich müsste die politische Linke und all jene, die jetzt auf die Straße gehen und gegen Israel hetzen, müssten auf die Straße gehen und sagen, Free Gaza from Hamas. Denn es ist die Hamas, die für diese Opfer verantwortlich ist. Und Israel befindet sich in einem Krieg und in einem asymmetrischen Krieg und muss sich gegen die Hamas wehren. Und sonst wird es einen zweiten, einen dritten, einen vierten und einen fünften, siebten Oktober geben. Und die Hamas, das ist ja, Terroristen ticken so. Sie haben offen und ehrlich angekündigt. In dem Moment, wo sie die Möglichkeit haben, werden sie weitere Israelis umbringen. Und generell, das steht ja auch in der Charta, ist es ihr Ziel, möglichst viele Juden zu ermorden. Israel befindet sich in dieser asymmetrischen Lage und muss sich gegen diesen Terror der Hamas wehren und unternimmt auch sehr, sehr viel, um die Zivilbevölkerung zu schützen, was dann in unseren Medien nicht so, ja, aufgegriffen wird. Und Israel tut auch sehr, sehr viel dafür, um die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Es ist dann aber eben die Hamas und dann eben aber auch die UNRWA und die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz, die diese Unternehmung sabotieren. Und in der Tat, da würde ich Ariel Sharus Shalikat recht geben, da gibt es eine Leerstelle in der Berichterstattung, leider. Und diesen Krieg der Medien, den hat die Hamas schon längst gewonnen.
Auf Instagram bin ich jetzt diese Woche auf einen Account gestoßen, der heißt Let's Talk Palestine. Und die Biografie sagt, Confused on Palestine, start here. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel von vielen, denn da folgen dann Parolen von Genozid seitens Israel, von Israel als Apartheidsstaat. Die Hamas und die Fatah-Terroristen werden als Politiker bezeichnet und es gibt kein Wort über den Angriff der Hamas am 7. Oktober. Und da gibt es auch einen Post, der vergleicht, ja, an Ostern ist er rausgekommen, Jesus mit den Palästinensern im Gazastreifen. Da ist natürlich auch wieder, ja, das alte Bild wird klar, Jesus ist durch die Juden getötet worden. Aber es zielt eben auch direkt ab auf die Agitation von jungen westlichen und christlichen Jugendlichen. Also welche Rolle spielen auch die sozialen Medien da bei der Beeinflussung der jungen westlichen Menschen?
Ja, eine riesige Rolle. Sie haben ja Instagram angesprochen, auch TikTok, Facebook und Twitter spielen da eine riesige, riesige Rolle. Und ganz ehrlich, wenn wir uns TikTok-Inhalte anschauen, da werden die Inhalte bevorzugt vom Algorithmus, die eben nicht für Differenzierung stehen, sondern die für Hass stehen, für Menschenhass, für Menschenverachtung. Und es gibt auch eine quantitative Auswertung. Ich glaube, das war die TU Berlin, die hat sich die Inhalte genau angeschaut. Israelfeindliche und wirklich auch dezidiert antisemitische Inhalte bei TikTok sind in der großen Überzahl. Es gibt viel mehr Leute, die in der Richtung Sachen, Videos aufnehmen und Inhalte posten, als dann eben ja vernünftige Inhalte, demokratische Inhalte, differenzierte Inhalte wie diesem Podcast hier. Solche Inhalte werden vom Algorithmus einfach krass benachteiligt. Und insofern spielt ja da Social Media eine große, große Rolle. Und ich finde, da liegt ja dann eigentlich auch die Antwort für uns als Medienmacher. Das sage ich auch ganz selbstkritisch. Die jüdische Allgemeine ist selber noch nicht bei TikTok aktiv. Ältere Kollegen, jetzt nicht bei uns in der Redaktion, aber in anderen Redaktionen, die sagen dann immer, ja, was ist denn dieses TikTok? Soll ich denn meine Nachrichten oder soll ich meine Seite 3 tanzen? Nein, sollst du nicht. Also ich glaube, unsere Aufgabe als Journalist ist es ja eben abzubilden und zu kommentieren, was ist und auch zu schauen, ja, mit der Zeit zu gehen und dann eben, ja, Ideen und Konzepte zu entwickeln, wie wir mit der Zeit auch technisch und, ja, Social Media online-mäßig gehen können und wie wir dann unsere, ja, Inhalte dann eben auf TikTok konvertieren können, ohne unsere journalistische DNA zu verraten. Die Tagesschau macht das sehr gut. Und wie gesagt, das sage ich auch sehr selbstkritisch, die jüdische Allgemeine ist noch nicht bei TikTok. Und wenn wir uns die Reichweite anschauen von TikTok, davon kann die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, die FAZ und die jüdische Allgemeine in der Summe nur träumen. Also das ist eine Reichweite, die übersteigt uns alten sozusagen klassischen Medien bei weitem.
Ja, in den Kommentarspalten stand dann nach der neuesten UN-Resolution gegen Israel auch, da habe ich Kommentare gelesen, die hießen, soll die UN jetzt antisemitisch sein? Also die UN gilt da eben auch als ja heilige und unfehlbare Instanz. Ja. Das können Menschen gar nicht, also wenn eine UN-Resolution hat, das hat ja eine unglaubliche Auswirkung. Menschen können das gar nicht begreifen häufig, dass die UN auch falsch liegen kann und dass da auch eine lange antisemitische Tradition dem hervorgeht. Ich glaube, es war 1975, als die Zionismus ist Rassismus-Resolution erlassen wurde. Und auch Historiker Jeffrey Herf, der hat nachdem der hat gesagt, nachdem der Ostblock gefallen ist und die Stimmen des Ostblocks in der UN nicht mehr relevant waren, blieb die UN ein gefährlicher Ort für Juden. Stimmen Sie Herf dazu?
Ich stimme uneingeschränkt zu. Ja, also die Vereinten Nationen, ja, genießen hohes Vertrauen, hohe Kompetenz. Und wenn die Vereinten Nationen etwas sagen, eben mit dieser, ja, Glaubwürdigkeit, vermeintlichen Glaubwürdigkeit, dieser altehrwürdigen Institution im Rücken, dann glauben viele Menschen das. Wenn wir uns genau anschauen, wie viele, ja, Resolutionen hat die UN denn bislang, ja, in den letzten 5 Jahren erlassen. Da gibt es Studien zu, das ist einfach ein empirischer Fakt. Das ist nicht der Bereich, ich sehe das so oder ich sehe das so, das ist einfach ein Fakt. Es gibt unterschiedliche Meinungen, aber keine unterschiedlichen Fakten, keine alternativen Fakten. Da sind die israelfeindlichen Resolutionen in der absoluten Mehrzahl. Und auf die, Sie haben gerade eine Frage zitiert, können die Vereinten Nationen antisemitisch sein? Ja, können sie, indem wir uns ganz konkret anschauen, wenn zum Beispiel Syrien den Vorsitz des Menschenrates innehat oder der Iran, der Frauen steinigt, wenn sie kein Kopftuch tragen, den Vorsitz für Frauenrechte innehat, dann läuft etwas bei den Vereinten Nationen schief und etwas falsch. Und das, die Mehrheit der Staaten dieser Welt sind eben keine, ja, demokratischen Staaten wie Deutschland oder Großbritannien oder andere Länder. Und ja, viele, viele afrikanische Staaten, muslimisch geprägte Staaten sind dezidiert antisemitisch. Syrien, Iran, Südafrika, das sind antisemitische Staaten und die gehen mit dieser Weltsicht und mit dieser Sicht auf Juden auch natürlich mit einer politischen Agenda in die Vereinten Nationen rein und haben da auch einen großen Rückhalt. Weil wenn wir uns die einzelnen Staaten anschauen, dann sind das eben mehr antidemokratische Staaten als demokratische Staaten. Und das schlägt sich in einer dezidiert israelfeindlichen und dann eben auch antisemitischen Politik nieder. Leider. Und wir als jüdische Allgemeine, wir sind eine kleine, aber ja, eine feine Zeitung. Wir versuchen da, wie andere Zeitungen, auch beispielsweise dann die Welt oder die FAZ oder die NZZ für Aufklärung zu sorgen. Aber das sage ich auch ganz ehrlich, richtig durchgedrungen sind wir da zum Beispiel in Deutschland noch nicht mit. Also die Vorstellung herrscht nach wie vor, dass es sich bei den Vereinten Nationen um eine objektive Institution handelt, deren Bestreben es ist, für Menschenrechte einzutreten und für ein faires Bild auf Israel oder für einen fairen Blick auf Israel. Aber wenn man genau hinschaut, ist das nicht der Fall.
Und damit wird euch auch die heutige Episode von Based natürlich wieder präsentiert von Ralf Rudhatz, Das laute Schweigen des Max Grund. Der Autor stellt in diesem Roman die Frage, haben wir in Deutschland eigentlich noch eine sachliche, wohlwollende Diskussion oder ist vieles nur noch lautes, intolerantes Geschrei?
Und dieses intolerante Geschrei, das fällt eben auch in der Diskussion über den Nahostkonflikt, der ja auch heute in dieser Folge Thema ist, immer wieder auf. Denn es geht um Studenten oder Aktivisten, die auf den Straßen mehr nach ihrer Ideologie als nach Argumenten handeln. Wir erleben auch Ausschreitungen und Gewalt anstatt echten Gesprächen zwischen zwei Lagern. Und genau das ist eben auch Thema in diesem Buch.
Ja, Ralf Ruthardt möchte in die Vorleistung gehen und vermitteln, möchte den Diskurs in Deutschland wieder anregen. Und wenn ihr jetzt Interesse an diesem Roman habt, ihr könnt den Roman Das laute Schweigen des Max Grund überall erwerben, auf Amazon, bei Thalia. Ihr könnt ihn auch als Hörbuch hören, zum Beispiel auf Audible oder kostenlos direkt hier auf Spotify. Wenn ihr mehr über den Autor Ralf Ruthardt erfahren möchtet, der auch Unternehmer ist, dann könnt ihr das auf ruthardt.de. Alle Links sind auch in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Teil der Episode mit Philipp Peimann-Engel.
Ja, auf UN-Ebene ist es ja zum Beispiel auch ein Teil dieses Offenbarungseids, dass zum Beispiel der Iran ja, glaube ich, den Vorsitz des Menschenrechtsrats aktuell hat. Das ist ja auch nur ein Teil des Problems wiederum. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die deutsche Politik zu sprechen kommen. Wir hatten ja eben schon diese Verschiebung des öffentlichen Diskurses leicht gestriffen. Und da würde nämlich Ihr aktueller Blick auf den Konflikt in der deutschen Politik interessieren. Sind Sie aktuell zufrieden mit den Reaktionen der Bundesregierung auf die Geschehnisse seit dem 7. Oktober, beziehungsweise eher was aktuell passiert? Weil mein Eindruck ist, wenn ich zum Beispiel der Außenministerin Annalena Baerbock zuhöre, die Bedingungen, die gehen schon immer stärker mehr in Richtung Israel als in Richtung Hamas. Wenn dann am Ende einer Rede zum Beispiel es heißt, Israel muss jetzt handeln, sowas geht meist tatsächlich auch hier in die israelische Richtung.
Ja, absolut. Also Israel wird als Aggressor dargestellt und wahrgenommen. Und ich habe mir mal den Spaß in Anführungsstrichen gemacht, mit dpa-Meldungen ganz genau anzuschauen und die auch auszuwerten in Richtung Außenministerin Annalena Baerbock. Sie adressiert in den letzten 3 oder 4 Monaten fast ausschließlich Israel, dass Israel sich existenziell ja wehren muss gegen die Bedrohung des Irans, gegen Libanon, gegen die Hamas im Gazastreifen. Das unterschlägt sie. Und ihre Frage war, ob ich zufrieden bin mit der Bundesregierung mit Blick auf Israel. Nein, bin ich ganz und gar nicht. Also die Liberalen würde ich ausklammern, aber die sind da in dem Bereich jetzt nicht die politische Kraft, die ausschlaggebend ist. Wenn ich mir wirklich dann Annalena Baerbock anschaue, oder gut, jetzt nicht Teil der Bundesregierung natürlich, aber trotzdem Repräsentant Deutschlands, den Bundespräsidenten Steinmeier anschaue, der jetzt die Türkei besucht hat und Präsident Erdogan als meinen lieben Freund bezeichnet hat, da kann ich nur den Kopf schütteln. Präsident Erdogan ist derjenige Präsident, der tagtäglich fast seit dem 7. Oktober gegen Israel hetzt, gegen Juden hetzt, das ist alles dokumentiert, der die Terrororganisation Hamas dezidiert, auch das ist dokumentiert, man mag es gar nicht glauben, der die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet, Der Premierminister Netanyahu in Israel, den man mit guten Gründen kritisieren kann und muss und sollte, aber ihn vergleicht mit Adolf Hitler. Wie kann da der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschlands, wie kann er da vor allen Kameras von Präsident Erdogan in der Türkei als guten Freund sprechen? Und da muss ich sagen, und das ist auch ein Punkt in meinem Buch, da ist dieses nie wieder und nie wieder Antisemitismus in Deutschland, ja, das immer wieder dann zu den Holocaust-Gedenktagen hervorgekramt wird und viel zitiert wird in Deutschland, auch von Herrn Steinmeier und dann auch von Außenministerin Baerbock, das ist dann wirklich sehr, sehr verlogen. Das passt nicht zusammen und wir sind nicht dumm, wir bekommen das schon mit.
Vielleicht können wir da auch tatsächlich nochmal auf die Kulturszene gucken, die ja auch einen immensen Einfluss hat. Beziehungsweise die Politik hat auch natürlich in Deutschland einen immensen Einfluss auf die Kulturszene, weil ein Großteil natürlich auch staatlich finanziert ist. Und was da eben auffällt, oder was ich da fragen will, wie groß ist denn tatsächlich der Einfluss der deutschen Kulturszene auch auf den hiesigen Antisemitismus? Weil das Beispiel Berlinale ist mir jetzt noch sehr präsent.
Ja.
Die Documenta 15 habe ich auch schon mal in der vergangenen Folge drüber geredet. Claudia Roth und ihre Reaktionen auf diese Documenta 15 war doch auch ziemlich entlarvend zum Beispiel. Und das
Sehr
alles,
entlarvend.
genau, und das alles, dieser gesamte Apparat, der staatlich gefördert wird, wie gesagt, ist ja mittlerweile eher ein Sammelbecken und Safe Space für das Wachstum auch von Antisemitismus, oder?
Das ist so, das melden uns auch jüdische Künstler zurück. Es gibt, wenn wir jüdische Künstler in Deutschland anfragen für Kommentare, immer die Reaktion, wir würden total gerne, wir würden gerne Kommentare schreiben, wir würden gerne Interviews zu dem Thema geben, aber wir trauen uns nicht. In dem Moment, wo wir uns Israel solidarisch äußern und uns explizit gegen den Antisemitismus, wie es ihn beispielsweise bei der Documenta gegeben hat oder wie es ihn auf der Berlinale gegeben hat, wenn wir uns dazu äußern, dann kommen wir auf schwarze Listen. Und wir haben auch mal Einblick gehabt über Umwege. Es gibt diese Listen, wo jüdische Künstler draufstehen. In dem Moment, wo sie sich eben dann pro Israel erklären, werden sie gemieden, werden sie nicht mehr eingeladen, können nicht mehr mit ihrer Kunst präsent sein in Ausstellungen, in Galerien. Und ja, da kann man sich doch nur an den Kopf fassen. Also das, ich habe das auch lange Zeit nicht für möglich gehalten, aber dann gab es den großen Documenta-Skandal. Sie haben ihn erwähnt. Der Zentralrat der Juden beispielsweise hat monatelang das Kulturstaatsministerium in allgemein und Frau Roth, Kulturstaatsministerin im Besonderen, darauf hingewiesen, dass wenn man BDS bestellt, man auch BDS bekommt. Und diese Warnungen, die wurden, ja, wurden nicht gehört, beziehungsweise wurden gehört, aber es wurden nicht die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Und man sollte doch meinen, dass im Kulturstaatsministerium, im Kanzleramt die Bekämpfung des Antisemitismus Chefsache ist. Das ist bei Claudia Roth aber leider nicht der Fall. Und das zeigt nicht nur der Fall Documenta, sondern auch der Fall Berlinale, wo sie geklatscht hat an Stellen, wo antisemitische Ressentiments reproduziert wurden, als gesagt wurde auf der Bühne, es gibt ein Abschlachten, es gibt einen Genozid an den Palästinensern im Gazastreifen und das sind antisemitische Fake News. Es gibt keinen Genozid im Gazastreifen und es werden falsche Zahlen kolportiert. Israel wehrt sich gegen die Aggression, gegen den Terror der Hamas und dass dann da zu solchen Aussagen Kulturstaatsministerin Roth applaudiert und dann nachher in Interviews sagt, sie als Repräsentant Deutschlands hätte da ja nicht aufstehen können und gehen können, beziehungsweise das Wort ergreifen können und die Sachen zurechtrücken können. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Denn wer sollte denn gegen Antisemitismus aufstehen und gegen antisemitische Fake News? Das sollte jeder machen, aber in allererster Linie ist es doch auch Aufgabe, nicht in allererster Linie, es ist doch auch Aufgabe der Kulturstaatsministerin, dagegen aufzustehen, auch wenn das sehr, sehr ungemütlich ist und auch wenn das einiges an Courage erfordert. Aber wer, wenn nicht sie, sollte dagegen angehen?
Genau, wahrscheinlich nicht nur sogar dagegen aufstehen, sondern wenn sogar, wie gesagt, ein Großteil des Kulturbetriebs auch staatliche Förderung erhält.
Genau.
Was hätten Sie sich denn auf der Ebene
Ja.
gewünscht für Sanktionen? Was wäre denn
Ja,
da realistisch aus Ihrer Sicht?
da wundere ich mich doch sehr. Also es sollte doch wirklich eine ganz vernünftige und jedem einleuchtende politische Forderung sein, dass öffentliche Gelder nicht für Antisemitismus ausgegeben werden. Und es gibt einen riesigen Widerstand dagegen. Es gibt aber eine sogenannte Antisemitismusklausel in Schleswig-Holstein. Das hat Kultusministerin Prien, CDU, umgesetzt und auch angeregt und eben dafür gesorgt, dass das politische Realität wird, und die funktioniert einwandfrei. Und auf Bundesebene gibt es die noch nicht. Und es sollte doch normal sein, dass antisemitische Inhalte nicht gefördert werden, genauso wie es doch nachvollziehbar ist, dass rechtsextremistische Inhalte nicht vom Staat gefördert werden. Aber da gibt es aus der Kulturszene riesige Widerstände, und dessen ist sich natürlich auch Kulturstaatsministerin Roth gewahr. Und deshalb gibt es diese Antisemitismusklausel auf Bundesebene noch nicht. Und da sind wir beim Thema meines Buches. Das ist die große Lebenslüge, das ist die große Leerstelle der Linken, dass sozusagen antisemitisch immer nur die Rechtsextremen sein können und nicht die Linken. Und wenn wir uns die hiesige Kulturszene aber anschauen, da ist meilenweit Platz für Antisemitismus, eben dann bei Künstlern, die dem BDS anhängen. Und das ist beispielsweise in Berlin nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit. Und dagegen muss man angehen.
Ja, und das sieht man auch in der Erinnerungskultur. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Es wird selten, wenn es um Erinnerungskultur geht, auch über die DDR gesprochen. Und das Framing hält bis heute stand in der DDR und der Sowjetunion. Das muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erklären. Da war es eben so, dass der Staat hat sich ja auf der antifaschistischen Ideologie gegründet. Und die Logik, die sich für diese Länder dann ergeben hat, war, wir sind der antifaschistische Staat, wir können gar nicht antisemitisch sein. Wir haben den Kapitalismus besiegt und mit dem Kapitalismus, der ja Ursprung für den Faschismus sein soll, haben wir auch den Nationalsozialismus besiegt. Wir können nicht antisemitisch sein. Und denken Sie, dass das vielleicht auch, vor allem vielleicht auch im Osten und heute in der Linken noch eine Rolle spielt, dass diese marxistische Ideologie bis heute Einfluss hat, sodass Menschen denken, wenn sie links sind, wenn sie sozialistisch sind, können sie gar nicht gegen Juden sein, weil sie ja auch vor allem, wenn sie progressive Linke sind, sehr inkludierend sind.
Ja, absolut, absolut. Das setzt sich bis heute fort. Das tradiert sich bis heute. In der DDR gab es ja keinen Antisemitismus. Sie haben es erwähnt. In einem kommunistischen Staat konnte es keinen Antisemitismus geben. Es gab in der Erinnerungskultur in der DDR, also mit dem Blick auf die NS-Zeit in der DDR, gab es ja auch keine jüdischen Opfer. Es gab ausschließlich kommunistische Opfer.
Genau.
Und ja, dieses Denken, dass links gleich, man kann nicht antisemitisch sein, dieses Denken, das setzt sich bis heute fort. Das sehen wir ja weltweit, eben auch bei den linken Studenten, aber nicht nur bei linken Studenten, sondern auch bei linken Professoren oder bei linken Politikern. Und es ist die große Lebenslüge der Linken, in der Tat. Muslime, sagen sie, können keine Antisemiten sein. Muslime, und damit werden übrigens auch die Muslime paternalisiert und irgendwie entmündigt, wenn gesagt wird, ja, Muslime können nur sozusagen Opfer von rassistischen Anfeindungen werden, aber eben nicht selber als Subjekt handeln und andere unterdrücken. Dieses Denken ist die große Lebenslüge der Linken, das muss man so klar sagen, ja.
Vielleicht, um noch mal kurz in der Erinnerungskultur zu bleiben. Da würde mich interessieren, wie Sie zu dieser These stehen. Würden Sie da zustimmen, dass natürlich in der Erinnerungspolitik ein immens wichtiger Faktor herrscht für die Prävention auch von Antisemitismus in Deutschland, aber vielleicht auch zu wenig passiert im Umgang mit dem heutigen Judentum in Deutschland? Weil ich habe das Gefühl, wenn über Juden geredet wird, dann wird auch eben über Juden geredet und dann wird aber in den seltensten Fällen über heutige Juden geredet, sondern eben
Ja.
natürlich über die Verbrechen im Nationalsozialismus. Das kommt mir oft zu kurz.
Ja, das ist so. Also das sehen wir ja auch in den Lehrplänen. Also es ist natürlich gut, dass an die NS-Zeit erinnert wird und an die Holocaust-Opfer, dass der Holocaust-Opfer gedacht wird. Ja, aber lebende Juden, vitales, positives jüdisches Leben der Gegenwart, das ist da eher eine Leerstelle. Und man muss natürlich das eine machen, ohne das andere zu unterlassen. Das wäre natürlich sehr schön, wenn es ein differenziertes, ja, Bild von Juden in Deutschland und auf das jüdische Leben in Deutschland geben würde und das sozusagen ein bisschen plakativ nicht immer nur am 9. November dann über Juden gesprochen wird, sondern dass eben auch versucht wird, in Dialog zu treten, ja, mit den lebenden Juden, um da eben auch zu zeigen, dass unser Leben, dass das Leben von uns Juden natürlich nicht nur aus der Shoah besteht oder aus der Erinnerung an die Shoah und aus Antisemitismus besteht. Natürlich ist es gut, an den Holocaust zu erinnern, und ich glaube, da sind die Lehrpläne auch ja sehr vorbildlich. Aber natürlich muss dann eben auch ja das jüdische Leben der Gegenwart in den Blick genommen werden. Und da gibt es auch wirklich gute Projekte. Zum Beispiel der Zentralrat der Juden hat dieses Projekt Meet a Jew ins Leben gerufen. Man muss natürlich dazu sagen, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die ist sehr, sehr klein, und die Wahrscheinlichkeit, als nicht jüdischer Deutscher einen Juden zu treffen, der vielleicht nicht Charlotte Knobloch oder Michel Friedmann oder Josef Schuster heißt, die ist relativ gering. Und die Idee von Meet a Jew ist, dass eben jüdische Schüler, aber auch jüdische ältere Leute, ja, in Kontakt treten, zum Beispiel mit Schulen oder mit Volkshochschulen oder anderen Institutionen, dass da dann eben ein Austausch stattfinden kann und dass dann eben dieses ja, Bild, Juden gleich Shoah, Juden gleich Holocaust, dass das dann auch so ein bisschen, ja, zurechtgerückt werden kann.
Was mir dann im Kopf kam, ist das berühmte Zitat von Henrik M. Broder, der sagt, die Deutschen haben die Juden sehr gern, solange es eben die Toten sind.
Ja, also wie immer hat, oder nicht wie immer, aber wie oft hat Broder da wirklich recht? Und das sehen wir, wenn wir es ganz konkret machen wollen, auch bei der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung, also die immer ganz sehr, sehr gut, sehr akribisch und wirklich sehr, das meine ich ohne Ironie, sehr vorbildlich berichten, wenn es um die Erinnerung an die Shoah geht. Wenn wir uns aber die Israel-Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung jetzt nicht nur nach dem 7. Oktober, auch schon Jahre vor dem 7. Oktober anschauen, Peter Münch aus Israel, das ist eine Katastrophe. Da geht es nicht um Kritik an Israel, das ist einfach Israel-Bashing pur, und das kann nicht sein.
Ja, zum Ende hin wollen wir vielleicht ein bisschen noch auf Lösungen schauen. Wie kommen wir weg vom Antisemitismus in Deutschland? Da habe ich zuvor aber noch eine andere Frage, die gerade auch mir jetzt im Zusammenhang mit dem Angriff des Iran auf Israel gekommen ist. Nämlich ist es ja so, dass vor wenigen Monaten eben noch viele der Linken ja, gegen ja, die Islamistic Republic im Iran demonstriert haben, gegen die Verbrechen gegenüber Frauen. Darum ging es ihnen. Und jetzt stehen sie auf einmal an Seite dieses Regimes und ja, freuen sich darauf, dass Israel angegriffen wird. Und die Hoffnung, auf die ich da vielleicht so ein bisschen abziele, ist, dass Linke genau in diesem Moment dann den Widerspruch begreifen, gerade weil es auch noch so zeitnah war. Und weil auch der Iran jetzt gerade sind Videos aufgetaucht. Gestern habe ich die Berichterstattung des Guardian gesehen, dass der Iran diese Zeit, wo der Blick so ein bisschen gewechselt ist auf Israel, nutzt, um Frauen wieder mehr zu unterdrücken, um Frauen zu verschleppen, die kein Kopftuch auf der Straße getragen haben. Also die Hoffnung, die ich meine, ist, ob da vielleicht jetzt ein Umdenken geschehen kann, zumindest bei manchen Linken, dass sie merken, das kann nicht sein, dass ich auf Seiten eines ja absolut antifeministischen und antimenschlichen Regimes stehe.
Ich glaube, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, Hoffnung zu haben in der Hinsicht ist nicht sehr begründet. Ich finde es ja immer gut, mit Andersdenkenden auch zu sprechen. Und wenn ich auch mit klugen Linken spreche, ich glaube, da ist auf wenig Verständnis, Einsicht und auf wenig sozusagen Wille zur Wahrheitsfindung zu hoffen, weil da dann immer das Argument kommt, der Iran verteidigt sich ja nur gegen Israel. Da wird dann das Argument vorgebracht, Israel hat ja die zwei Kommandeure in einem Konsulat in Syrien angegriffen, dass die verstrickt waren in Terroraktivitäten in Syrien, und im Libanon wird dann natürlich unterschlagen. Aber selbst wenn man dieses Argument nehmen würde, Iran hat Israel angegriffen mit über 200 Drohnen, mit über 100 ballistischen Raketen. Und ich wundere mich immer über die Einschätzung, dass das sozusagen nur ein Muskelspielchen, ein Test gewesen sein soll. Wenn man sich mit wirklich ernstzunehmenden Militärexperten unterhält, sagen die, das war ganz und gar nicht nichts. Das war gar nicht absehbar, dass Israel in Verbund mit vielen, vielen Staaten oder nur möglich in Verbund mit vielen Staaten, auch arabischen Staaten übrigens, diese Attacken abwehren konnte. Und ja, der Schaden hätte noch viel, viel größer sein könnte. Der Schaden ist jetzt auch schon groß. Übrigens ist das auch eine Leerstelle in der Medienberichterstattung. Ein ganzes Land war unter Schock. Junge Eltern wussten nicht, ob sie diesen Angriff überleben werden, wie die nächsten 2, 3 Stunden bis zum, ja, Eintreffen der Drohnen und Raketen, also was da genau passieren wird, will sagen, ja, Ich habe wenig Hoffnung, dass die Linken oder Teile der Linken begreifen werden, dass ja es verlogen ist und bigott ist, zu sagen, wir sind für die Frauenrechte im Iran, wir unterstützen aber die Terrorangriffe des Irans, der Islamisten, der Mullahs auf Israel. Also im Denken gar nicht weniger Linken passt das wunderbar zusammen. Und da auf Einsicht zu hoffen, dass da Linke doch noch zur Vernunft kommen, ja, halte ich nicht für sehr begründet, leider.
Zum Ende hin vielleicht nochmal die Frage, vielleicht
Kein
auch.
versöhnliches Schlusswort, oder?
Genau, deswegen sind wir auch noch nicht fertig. So können wir natürlich
Gut.
nicht enden. Aber zum Ende jetzt vielleicht die Frage: Wir sehen, dass es auch in unserem Alter Gegenbewegungen gibt. Das heißt, es gab standhafte pro-israelische Aktivisten an der Freien Universität in Berlin während der Ausschreitungen, die dort Gegendemonstranten waren. Es gab auch eine Gegendemonstration hier in Göttingen gegen eine Pro-Palästina-Demo von ein paar Monaten und so weiter. Und ich würde jetzt unsere Community auch eher als durchaus als pro-jüdisch-israelisch einschätzen. Dementsprechend würde mich interessieren, wie können die israel-solidarischen Bürgerinnen und Bürger, die sich vielleicht jetzt auch so ein bisschen so ein bisschen empowered fühlen, wie können die sich engagieren? Gibt es diverse Möglichkeiten, sich vielleicht auch selbst für Israel, für das Judentum in Deutschland einzusetzen?
Ja, da gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen. Sie haben einige genannt und ich würde auch, ja, die Beobachtung teilen, dass es auch sozusagen eine Art Gegenreaktion gibt. Es gibt auch pro-israelische und ja, empathische Reaktionen gegenüber der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, auch wenn die ja leider natürlich in der Unterzahl ist. Also entweder waren zum Beispiel dann direkt nach dem 7. Oktober aus dem Kunstbereich oder aus den muslimisch-linken Communities sozusagen das Schweigen oder auch die aktive Zustimmung viel, viel größer. Ja, aber es gibt auch diese Gegenreaktion zum Glück. Und ich glaube, wenn wir es ganz konkret machen, ich finde es ja immer gut, Sachen konkret zu machen als Journalist, ich habe schon viele Zuschriften auch per Mail bekommen. Auffälligerweise von vielen Christen, die einfach geschrieben haben, sehr geehrter Herr Engel, es ist furchtbar, was am 7. Oktober und infolge des 7. Oktobers auch auf deutschen Straßen passiert ist. Wie geht es Ihnen? Wir sind in Gedanken und mit dem Herzen bei Ihnen. Und das waren meistens nur diese drei, vier, fünf Sätze, aber die haben Wunder bewirkt. Und das wäre, glaube ich, ja, eine Form der Möglichkeit, auch zu helfen, also Mensch zu sein, menschlich zu agieren, der jüdischen Gemeinschaft auch zu signalisieren. Wir sind an eurer Seite und da geht es gar nicht irgendwie darum, blind pro-israelisch irgendwie zu sein oder irgendwie ja an der Seite der israelischen Regierung oder an der Seite von Ministerpräsident Netanyahu zu stehen. Das ist ja alles ein anderes Paar Schuhe. Da geht es einfach darum, Mensch zu sein. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, ja, das zu artikulieren, was dann eben die Christen häufig mir rückgemeldet haben, dann hilft das schon mal sehr, sehr viel. Dann sind Demonstrationen natürlich auch eine Möglichkeit, immer seine eigene Meinung zu artikulieren. Ja, Zeitung, Textangebote, Kommentarangebote zu schicken, sind natürlich auch immer eine Möglichkeit. Jetzt bin ich natürlich kein, ja, Aktivist. Ich bin Journalist, meine Aufgabe ist zu schreiben, was ist und abzubilden, was ist. Jetzt antworte ich Ihnen aber sozusagen als Bürger, wenn ich da die Möglichkeiten aufzähle. Und natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, sich bei der deutsch-israelischen Gesellschaft einzubringen, wenn einem dieses Thema wichtig ist. Oder man kann natürlich auch in Kontakt treten mit den jüdischen Gemeinden vor Ort. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann natürlich auch noch die Sphäre Social Media. Wir sehen, dass die antisemitischen Kommentatoren und die Israel-hassenden Kommentatoren da sehr laut sind. Und ja, warum sollte das andere Spektrum da nicht auch zu Wort kommen?
Ja, schön, dass Sie die Differenzierung von journalistisch und aktivistisch nochmal aufgemacht haben. Das ist mir etwas, ja, das ist mir in der Debatte auch sehr aufgefallen, vor allem von der pro-palästinensischen Seite, Da habe ich das Gefühl, informieren sich viele Menschen eher über aktivistische Seiten und weniger über journalistische Angebote. Und ich freue mich auch, dass Sie heute in der Folge unseren Podcast als differenziert bezeichnet haben und dass Sie auch im Vorhinein gesagt haben, dass Sie unseren Podcast hören. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Vielen Dank natürlich auch von mir und genau, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, geht natürlich jetzt noch der Hinweis auf die vergangene Folge. Wir haben mit Matthias Brotkorb vom Cicero gesprochen, ehemaliger Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, SPD-Mitglied, der ein spannendes Buch über die Politisierung des Verfassungsschutzes geschrieben hat. Genau, darauf sei nochmal verwiesen. Ihr könnt uns natürlich gerne auch bei Social Media folgen, based-medien heißen wir da überall. Da könnt ihr euch auch in dieser Woche wieder auf einige Reels freuen. Und dann vielen Dank auch nochmal von mir, Herr Engel, und bis nächste Woche.
Ja, genau. Und kurz kann man vielleicht noch anmerken, in der nächsten Woche ist bei uns Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer. Das wird auch sehr schön. Ja. Und dann tschüss.
Tschüss. Danke, tschüss.